Read the Game, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 10 wollen wir auf den 9. Spieltag zurückblicken, haben dabei natürlich die Berliner Clubs im Rückblick, aber vor allem auch im Ausblick, denn wir sind in der Derby-Woche, wollen aber auch auf die anderen Highlights aus Sicht der Daten des Spieltags schauen. Aber erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich. Gut, dass du es ankündigst. Da gab es nämlich einige an diesem Spieltag wieder. Aber ansonsten natürlich in voller Vorfreude auf das Stadtderby jetzt am kommenden Wochenende.
Sagen wir mal so, mein einer Tipp hat ja nicht ganz hingehauen im Tippspiel.
Warte mal, du meintest das 6-0 für Dortmund, oder?
Genau. Aber sagen wir mal so, der VfB Stuttgart war auf dem Weg zum Sieg, hatte aber auch diese Partie hatte einigen Gesprächsstoff. Lass uns doch darüber mal auf die Ergebnisse schauen des Spieltags, inwiefern da große bis mittelschwere Überraschungen in der Luft lagen.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Ja, also erstmal sind 33 Tore gefallen in diesem Spieltag. Ich hatte Freitagabend schon beim Blick auf dieses Ergebnis schon die schlimmsten Befürchtungen, was dieses Wochenende hier alles passiert.
Automatisch den Wecker für Montag nochmal um eine halbe Stunde früher gesetzt.
Ja, richtig, damit man die Tore alle nochmal richtig durchgucken kann. Ansonsten hat sich das über den Spieltag wieder ein bisschen relativiert, auch dank tatkräftiger Mithilfe der Berliner, nämlich der Hertana, die in Leverkusen ja 0-0 gespielt haben. Ansonsten, das dritte Mal hintereinander sind jetzt über 30 Tore gefallen und die 33 Tore ist der dritthöchste Wert der Saison. Und wir haben natürlich zwei Kracherspiele dabei gehabt, die sehr torreich waren. Dabei, wie schon angesprochen, die Bremer, nachdem sie jetzt ja 5-mal in Folge 1-1 gespielt haben, also dort 10 Tore in 5 Spielen mit Bremer Beteiligung gefallen sind, sind sie jetzt am 9. Spieltag mal eben 8 in einem Spiel.
Alle Schleusen geöffnet, vorne wie hinten, ja.
Absolut Wahnsinn. Das torreichste Spiel der Saison, abgesehen vom 8-0 Auftaktsieg der Bayern gegen die Schalker.
Da kommen wir auch auf die Partie in Niedersachsen nochmal zu sprechen. Jedenfalls ich von meiner Seite aus,
ja.
Aus Blick der Daten. Bevor wir mal richtig tief in die Stats reingehen, würde ich gerne mal deine qualitative Einschätzung der Partie Stuttgart gegen Bayern haben.
Tja, was soll man dazu sagen? Also Bayern bekleckert sich da gerade nicht mit Ruhm. Aber es ist krass, dass sie trotzdem die Ergebnisse liefern. Also Stuttgart hat ja wirklich Unmengen an Möglichkeiten gehabt, auch die Dinger zu machen. Neuer darf sich irgendwie Woche für Woche wieder auszeichnen und zeigen, dass er wirklich der Beste der Welt ist. Dann haben wir halt so einen Moment, oder dann haben die Bayern so einen Moment auf ihrer Seite, wo das Tor halt aberkannt wird, der Stuttgarter. Wo das Spiel mit Sicherheit einen anderen Verlauf nimmt, wenn das Tor gegeben wird. Fragwürdig war ja auch danach in den Interviews, sage ich mal, eine heiß diskutierte Szene. Muss man jetzt am Ende so hinnehmen. Ich habe nachher noch ein paar Statistiken zu dem Spiel jetzt im Verlauf der Folge. Aber insgesamt merkt man den Bayern an, dass sie auf dem Zahnfleisch laufen. Und jetzt die Verletztenliste hat sich erweitert. Also da werden sicherlich noch ein paar Spieler aus dem U-Bereich ein paar Einsatzzeiten bekommen jetzt in den nächsten Wochen.
Ist schon die Frage für die Champions-League-Partie in Madrid, ob aus der zweiten oder dritten Mannschaft Spieler hochgezogen werden, wo Eltern noch einen Laufzettel unterschreiben müssen, dass sie nach 22 Uhr raus dürfen.
Ja.
Kommen wir mal kurz zur prägnantesten Szene. Also der Reklamierarm der Nation hat mal wieder radikal ausgeschlagen. Für mich ist ja das Highlight, auf welchem Level ist Neuer jetzt in der Weltsicht eigentlich unterwegs, dass er noch nicht mal mehr seine Aktion beendet, sondern schon vorher den Reklamierarm hebt. Ne? Also für mich ist ja die Abstrusität dieser Szene, dass er den Ball kontrolliert zwischen den Beinen hat und einfach nur runtergehen muss. Beide Hände oder wenigstens eine Hand an den Ball, dann hat er den sehr sicher. Dann kommt keiner mehr ran, weder Freund noch Feind. Und die Situation ist abgebrochen. Danach kann er meinetwegen dem ganzen leeren Stadion noch eine Runde winken, aber fertig aus. Aber dass er inzwischen sogar schon während der Szene den Reklamierarm hebt und seine Interpretation durchdrücken will, das ist ein neues Level.
Ja, wie gesagt, Glück gehabt, dass der Schiri dann nach, dem man sich das nochmal angeschaut hatte, auch Neuer Recht gegeben hat in seiner Annahme. Von daher ziemlich glücklich, dieser Sieg. insgesamt und ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Irgendwann wird zwangsläufig, wie ja auch jetzt letzte Woche schon in Bremen das 1:1, werden da irgendwo Punkte liegen gelassen werden.
Na, ein Glück patzt ja die Konkurrenz auch.
Die Konkurrenz patzt auch.
Schon im Vorlauf.
Wunderbar, schöne Vorlage. Also erstmal muss man noch sagen, jetzt an dem Spieltag auch wieder zweimal ein 1:1 dabei. Das Top-Ergebnis dieser bisherigen Saison, 21 Mal bisher gefallen in den 81 Spielen, 26%. Das zweithäufigste Ergebnis danach ist tatsächlich ein 1:3. Das ist 7-mal gefallen. Also wirklich merkwürdige Verteilung der häufigsten Ergebnisse hier. Und nachdem wir am letzten Spieltag festgestellt haben, dass wieder gekickt wurde, aufgrund der Tore nach offensiven Phasen, kann man jetzt feststellen, es wurde wieder schnell gekickt. Wir haben 12 Tore nach Umschaltverhalten an diesem Spieltag. Saisonhöchstwert. Aber auch wieder 10-mal nach offensive Phase und 11-mal nach Standard. Und da kommen wir mit Sicherheit im Laufe der Folge auch noch drauf zu sprechen. Eine Besonderheit an diesem Spieltag, nämlich insgesamt 4 Tore nach Einwürfen an diesem Spieltag. Und zwar nach eigenen Einwürfen. Und wenn wir dann dazu noch das erste Gegentor der Unioner nehmen, was ja nach einem Einwurf an der Mittellinie entsteht, haben wir an diesem Spieltag tatsächlich 5 Tore, die in irgendeiner Form nach einem Einwurf entstanden sind.
Das Thema wird präsenter. Also nicht nur, wenn wir in die Daten schauen und in die Detailvideoanalyse gehen, sondern es drückt sich in der Bundesliga durch. Ich weiß nicht, ob es die Clubs selber schon auf dem Schirm haben, aber mal das Grundprinzip, wenn wir einen Einwurf haben, wollen wir auch den Ballbesitz behalten, sollte langsam mal in den Fokus der Videoanalysten mindestens rücken, wenn nicht sogar den kompletten Trainerteams. Sehr gut.
Ja, ansonsten muss man natürlich Markus Gisdol zu seinem 50. Bundesliga-Sieg gratulieren.
Ich nicht.
Jetzt ist 2:1 der Kölner in Dortmund, nachdem die Dortmunder am 7. Spieltag ja schon gegen Bayern verloren haben, die 2. Heimniederlage in dieser Saison. Insgesamt gab es in der letzten Saison 3. Und ja, wir sind jetzt schon erst am 9. Spieltag, also mal schauen, ob die Dortmunder diesen Schnitt halten können.
Naja, wenn Mats Hummels weiterhin so agiert bei Standards wie gegen Köln, klappt das noch ein paar Mal öfter. Ich weiß nicht, ob du es dir so sehr im Detail angesehen hast, die 2 Ecken. Man hätte sie ja schablonengleich übereinander legen können. Und bei beiden Situationen frage ich mich eigentlich, was Mats Hummels da so umtreibt. So mental als auch im Aktionspotenzial. Beim ersten ist es für mich ein Highlight, dass er sich wegduckt. Also es ist nicht mal die Gefahr, dass er ein Eigentor dadurch produzieren würde, sondern die 2. Ecke in Folge, weil er würde dann wahrscheinlich das Ding am kurzen Pfosten wieder ins ins Ausköpfen, dass es halt die 2. Ecke in Folge für Köln gibt, aber Gefahr wäre gebannt. Wenn er ein richtiger Halt ist, köpft er den ins Spielfeld rein und vielleicht startet sowas ähnliches wie ein Umschaltspiel oder so. Beim zweiten ist für mich die Kirsche auf dem Eis, dass er meiner Meinung nach für den Torschützen zugeteilt ist. Der macht einen Schritt voran und geht 4 Schritte zurück und setzt sich eben an langen Pfosten ab.
Ja.
Und Hummels sagt sich, mach mal, ich steck Marco Reus. Ey, wirklich, das Ding segelt durch den 16er und Marco Reus und Mats Hummels gucken so nach oben und Hummels drückt Reus weg. Oder nimmt so Körperkontakt zu Reus auf und ich denke mir, ja, geil. Wieso? Warum? Was macht ihr da? Und keiner von beiden orientiert sich, bis der Ball sich hinter ihnen senkt und beide merken, shit. Setzen beide so Synchrongrätsche an, um irgendwie noch da an den Ball zu kommen. In der Zeit hat der Skiri längst den Ball angenommen und dann auch eingeschrotet. Und Wahnsinn. Also, à la Bonheur, Mats Hummels, für mich mal wieder Spiel des Spiels, hätte vorne fast noch ein Traumtor geschossen. Wenn Horn nicht wunderbar pariert. Aber okay. Ich sag mal so, die Schuld bei Haaland zu suchen, weil er tatsächlich mal nicht trifft, ist gewagt bei einem 20-jährigen Mittelstürmer.
Ja.
Und ich sprach eben schon von Schablone. Ich glaube, die Augsburg-Partie kannst du auch 1:1 drüberlegen. Dortmund wieder bei fast 800 Pässen.
Ja.
Köln, glaube ich, mit Mühe und Not die 200er-Marke geknackt. Ist eine Farce. Was gegen Hertha durch die Einzelleistung von Haaland halt kompensiert wurde, ist jetzt mal wieder richtig auf die Fresse geflogen, weil Haaland eben mal einen Tag nicht performt hat. Herzlichen Glückwunsch. So viel zum Thema Spiel über die Aus.
Gut. Genau. Ja, so wie es da bei den Dortmundern nicht läuft, läuft es bei den Bayern in Sachen Rückstand nicht. Der vierte Rückstand der Saison, das dritte Mal 0-1 in Folge zurückgelegen. Immerhin konnte man jetzt daraus noch einigermaßen Kapital schlagen, gegen Dortmund noch gedreht, gegen Stuttgart jetzt gedreht, gegen Bremen einen Unentschieden geholt. Interessant dabei ist, viermal zurückgelegen bisher, in der gesamten letzten Saison waren es nur 7 Mal. Also auch da, denke ich, wird man diesem Spitzenwert hinterherrennen und den nicht mehr einholen können. Und interessant, ebenfalls top in dieser Kategorie ist Eintracht Frankfurt nach Rückständen noch zu punkten, aber dazu mehr, wenn wir nachher dann auch bei den Unionern angekommen sind. Wir kommen mal zum unwahrscheinlichsten Ergebnis. Mhm. Laut den Daten, das ist nämlich eben dieses 2-1 der Kölner in Dortmund. Vorhergesagt waren ein 4-0 der Dortmunder tatsächlich mit 8,8%. Das 2-1 der Kölner hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,9%. Und ganz ähnlich sieht's aus beim überraschendsten Ergebnis, wenn wir mal auf die Anzahl der Tore gehen, nämlich das 5-3 der Wolfsburger gegen die Bremer. Das hatte eine Wahrscheinlichkeit von 1,5%. Da waren 3-1 vorhergesagt. Immerhin hat die Tendenz gestimmt.
Das ist wohl wahr. Wollen wir fließend übergehen? Von den ganz großen Tormassen zum Detail?
Auf jeden Fall.
Obwohl, eins habe ich noch.
Ja.
Statistikfrage an den Bayern-Fan. Was war das Besondere am Lewandowski-Treffer?
Finde ich lustig, dass du fragst. Wahrscheinlich decken sich die Ideen. Wahrscheinlich decken sich die Ideen gleich im Zahlenrätsel.
Gut, dann schieben wir das doch und ich kann umso schneller antworten. Jawohl, sehr gut.
Sehr gut.
Kommen wir mal zur nächsten Rubrik.
Die Torepisode des Spieltags.
Ja, da sind wir auch schon meiner Meinung nach da, wo du eben ansetzen wolltest, nämlich bei dem Lewandowski-Tor. Ist für mich die Torepisode des Tages, das 2-1 der Bayern. Offensive Phase liegt absolut im Muster der Bayern. 14. Tor in dieser Saison nach offensiver Phase, sind anteilig 45%. Auch letzte Saison hatten sie den Topwert mit insgesamt 52 Toren. Und hier war es eben insgesamt eine Dauer von 20 Sekunden von der Balleroberung von Goretzka Mittelfeld über Boateng nach hinten zu Neuer, über Alaba, Coman und dann eben Lever. Schöne Randnotiz an dem Tor ist noch, dass in dem Fall Müller vor Coman und Lever läuft und in den 16er reinsticht als Spitze und eben beide Innenverteidiger der Stuttgarter mitnimmt. Und dadurch eigentlich erst der Raum da 18 Meter zentral vom Tor für Lewandowski entsteht und der dann natürlich mal ein schönes Ding abgeflackt hat.
Absolutes Brett. Also geiler Schuss. Kein Vorwurf an Kobe, den ich glaube, der ist einfach so nicht zu packen.
Ja.
Für mich, ich habe noch eine andere Torepisode, die ich gleich vorstelle. Mhm. Bei mir war es die Frage, vielleicht kommt es ja tatsächlich auch nochmal ein Zahnrätsel on top. Das wievielte Tor von Lever außerhalb war es denn?
Darauf möchte ich jetzt nicht antworten.
Alles klar, gut. Für mich, also auch, den habe ich auch mit drin gehabt in der Auswahl. Ich habe auch noch den wunderschönen Kopfball von Wout Weghorst. Mhm. Das ist sein zweites Tor. In der zweiten Halbzeit fällt das nämlich. Und mustergültige Flanke von links hineingeschlagen vors Tor. Weghorst macht erst einen Schritt nach vorne, schüttet dann bei 3 Schritten zurück den Innenverteidiger ab, weil der auch irgendwas anderes deckt, aber jedenfalls nicht ihn. Steigt hoch und schraubt dieses Ding mit einem wunderschönen Kopfball unter die Querlatte. Und für mich deshalb aus Datensicht unglaublich interessant, weil Wolfsburg war vorm Spieltag das schlechteste Team in Sachen Flanken, in puncto angekommene Flanken. Nur 15% der Wolfsburger Flanken fanden ihr Ziel. Das war an dem Spieltag dann bereits der zweite Treffer nach Flanke. Und vor allem, das ist mir vorher gar nicht so gewahr geworden, Wolfsburg hat jetzt nach diesem Spieltag 11 ihrer 14 Tore vor der Pause geschossen. Und Weghorst hat erst das zweite überhaupt nach der Pause. Kurz vor Abpfiff haben sie ja dann noch eins nachgelegt, somit jetzt 3 Treffer nach der Pause. Nur die Bayern trafen noch öfter vorm Pausenpfiff. Nicht 15 Mal, aber da musste ja dann auch eine großartige Schalke Partie mit herhelfen. Nee, das war für mich so aus Datensicht das Highlight. Da wir es ja uns jetzt beide schon dreimal angeteasert haben, gehen wir doch mal über.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Ja, ich habe heute zwei Zahlen mitgebracht und die erste, oh Wunder, du wirst es jetzt wahrscheinlich leicht erraten können, aber die Zahl ist 7.
Lewandowski?
Ja, da kommen wir gleich hin. Ich habe es mal, ja. ich hab's mal auf Teamebene gezogen.
Achso.
Insgesamt war es jetzt eben das 7. Tor der Bayern in dieser Saison von außerhalb des 16ers. Das ist ein Anteil von 23%. Und Herr Lewandowski, wo wir ja schon mal gerade bei dem Herrn waren, hat in dieser Saison 35 Torschüsse abgegeben. Das ist erstmal der zweitbeste Wert. André Silva mit 37 schießt als einziger noch häufiger aufs Tor. Und in dieser Saison hat Lewandowski tatsächlich 10 der 35 Torschüsse von außerhalb der Box abgegeben. Das sind 29%. Wenn man sich den Schnitt der letzten vier Saisons bei Lewandowski anguckt, dann liegt der bei 17%. Also diese Saison flaggt er wesentlich häufiger von außerhalb aufs Tor als in den letzten Jahren. Und insgesamt dabei sind 6 Treffer entstanden in den letzten 4 Jahren und davon 2 in dieser Saison. Das heißt, ja, der hat eine Trefferquote von 17% in dieser Saison von außerhalb. Der Schnitt liegt bei 6% innerhalb der letzten 4 Jahre. Und die beiden Buden von außerhalb, jetzt eben das eine gegen Stuttgart und 1 gegen Arminia Bielefeld.
Das finde ich unter dem Sinne beeindruckend, weil, wie gesagt, letztes Jahr hat er von, 34 Tore? 33?
Ja, sowas.
Genau, eine Bude von außerhalb gemacht.
Ja.
Und dass er, also ich weiß nicht, ob das aus analytischer Perspektive bei ihm passiert, dass er jede Saison irgendwas an seinem Spielstil nochmal weiterschraubt. Also wir hatten ja vor 3 Jahren oder 4 Jahren, dass er einen sehr hohen Anteil an indirekten Beteiligungen hatte. In dem Jahr hat er nicht die Torjägerkanone gewonnen, sondern Aubameyang hat sie sich gekrallt. Und danach, die Folgesaison, hatte er, glaube ich, vielleicht eine indirekte Beteiligung noch, sondern weil er wieder selber aktiver den eigenen Torabschluss gesucht hat. Und das finde ich bei dem interessant, dass er einfach sein Spiel weiterentwickelt, um sich damit immer wieder für die Abwehr auch unberechenbarer zu machen und häufiger eben zum Abschluss zu kommen. Und wenn die jetzt gegen die Bayern scheinbar den 16er zunageln und er weniger Anspiele bekommt, ja, dann geht er halt scheinbar wieder raus. Also gegen wen waren das, gegen Hertha, wo er zur Strafraumgrenze rausläuft und in einer fließenden Bewegung sich dreht und abschließt und unten links ins Eck das Ding zieht. Das war ja nicht aus der Not geboren, sondern das wollte er scheinbar. Und das finde ich sehr beeindruckend bei ihm in seinem Spiel.
Ja, absolut. Also Lewandowski für mich, glaube ich, der Spieler, bei dem die Bewegungen sowohl mit als auch ohne Ball die sind, die am geplantesten wirken in der ganzen Liga. Also da hat gefühlt jeder Schritt, jede Bewegung hat irgendeine Bedeutung, sei es jetzt, um sich wirklich mit dem ersten Kontakt den auch gleich vorzulegen oder mit einer Finte einen Gegner aussteigen zu lassen. Also wirklich Weltklasse und überraschende Statistiken, um das Ganze ein bisschen abzurunden, um das ein bisschen einordnen zu können, weil ich ja gesagt habe, die Bayern erzielen 23% der Tore auf diese Weise diese Saison. Der Ligaschnitt liegt bei 12%, gerechnet auf die letzten 4 Jahre, hält sich in den Saisons immer die Waage. Insgesamt gab es in dieser Saison bisher 30 Tore aus der Distanz. Davon eben 7 von den Bayern und wir haben noch 5 Teams, die ohne Treffer von außerhalb der Box sind. Und darunter 3 Teams, die auch wirklich häufig genetzt haben. Nämlich die Hoffenheimer mit 15 Toren, 15 mal innerhalb, die Gladbacher mit 17 und eben die Dortmunder. 21 Tore, 21 mal innerhalb der Box. Also das ist schon interessant und wenn man jetzt mal eine Ebene tiefer geht auf die Torschüsse, dann werden 36% aller Torschüsse aus der Entfernung abgegeben. Und Spitzenreiter interessanterweise diese Saison mit 57 Torschüssen von 101, nämlich Werder Bremen, gefolgt von den Wolfsburger mit 55 von außerhalb.
Bloß der Output fehlt bei Bremen noch. Ja.
Richtig. Und jetzt noch ein kleiner Funfact. In den letzten 4 Jahren gab es nur ein Team, welches eine Saison beendet hat, ohne ein Tor aus der Entfernung zu erzielen. Nämlich in der Saison 17-18. Und du darfst jetzt mal raten, welches Team das war. Geografisch liegt es dir sehr, sehr nah.
Oh. Union?
Nee, tatsächlich nicht, yeah. Aber die Herthaner.
Stimmt.
Ja.
Ja, wer sollte da auch von hinten trümmern? Kunja ist ja erst letzten Winter gekommen.
Richtig, also das ist auf jeden Fall super auffällig, wirklich als einziges Team da ohne Tor von außerhalb in diesen ganzen 4 Jahren. Diese Saison haben die Hartaner immerhin schon 3 von 14 Toren erzielt. Zweite Zahl ist ein bisschen schwerer zu erraten, ist aber eine schöne Zahl, die ist 2,1. Ist
ein Torschnitt? Von Max Kruse?
Nee, aber bei Torschnitt sind wir schon nicht ganz so weit entfernt. Das ist die Conversion Rate im Spiel am Freitag zwischen Wolfsburg und Werder Bremen.
Stimmt, selbst der Kommentator meinte, als Pavlenka glaube mal eingehalten hat, ist der erste Torschuss, der nicht reinging.
Ja, absolut Wahnsinn. Wir haben in dem Spiel 12-5 Torschüsse. Davon 6-1 außerhalb des 16ers. Davon haben die Wolfsburger ein Tor gemacht. Das war der von Baku. Und innerhalb des 16ers 6-4 Torschüsse, dabei 4-3 Tore. Also unglaublich, insgesamt 17 Torschüsse, 8 Tore. Durchschnittlich die Conversion in der Liga ist 7,6, um das mal einordnen zu können. Und insgesamt gibt es in dieser Saison auch nur 10 Spiele, die unter 5,0 liegen. Und jetzt kommt's, Fun Fact, unter diesen 10 Spielen ist 4-mal ein Spiel von Union Berlin dabei. So. Unter anderem jetzt eben am 9. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Dort haben wir 28 Torschüsse und 6 Tore. Und das auch wieder nur Zeugnis davon, wie effektiv die Unioner diese Saison sind.
Absolut, aber da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber einen Schritt weiter von der Tor-Episode vom Zahlenrätsel hin zum Spieltags-MIP.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Wer ist denn für dich derjenige gewesen, der herausgestochen ist?
Ja, nicht nur aufgrund der Vielzahl der Tore nennen wir das Spiel hier heute, sondern auch, weil Wout Weghorst eben in diesem Spiel wirklich maximale Beteiligung aufweisen konnte. Also er für mich der Spieltags-MIP, 3 Torbeteiligungen, 7 Torschussbeteiligung und noch 39 Episodenbeteiligung. Also der hat da vorne gut mitgemischt.
Definitiv. Und schreibt auch weiter an seiner Historie in diesem Club. Noch ein Treffer, dann hat er den legendären Andreas Juszkowiak eingeholt beim VfL in der Torjägerhistorie der Bundesliga. 39 Treffer hat Weghorst bisher erzielt für Wolfsburg, was einfach auch eine krasse Quote ist. Er ist jetzt 2 Jahre, glaube ich, da, oder 2 Spielzeiten. Und ganz oben droht immer noch Edin Dzeko mit 66 Treffern, können knapp werden diese Saison, aber mal schauen, wie lange Weghorst noch im Wölfe-Trikot unterwegs ist. Aber einstimmiges Ergebnis habe ich nichts entgegenzusetzen.
Dann gehen wir weiter in die Hauptstadt.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Wo ja in einem Spiel ganz, ganz, ganz wenig passiert ist und in dem anderen ganz, ganz, ganz viel. Von daher wird sich wahrscheinlich der Redeanteil auch dementsprechend verteilen auf diese beiden Spiele. Lass uns mit der Nullnummer anfangen.
Ja, und damit ist auch schon wieder vorbei. Das war eine geile Szene heute, habe ich heute früh noch schnell gehört, im Hauptstadt-Podcast, Hauptstadt-Derby-Podcast vom RBB. Da hatte sich der Reporter nämlich auch den Gag mit Axel Kruse erlaubt. Meine, du, Axel, ich spiele mal kurz die Highlights ein. Das machen die sonst immer von den Partien. Und hat einfach nichts eingespielt und gesagt, gut, das war's. Also, das war Erfolg der Defensive für Hertha. Die haben genau den gleichen Murks wie immer gespielt in der Defensive. Leverkusen hat ihnen auch den Gefallen getan, nicht über die Flügel anzugreifen, die knochenfrei waren, sondern haben ihr Glück probiert. Die haben 14 Mal aufs Tor geschossen, nur 2 davon gingen aufs Tor. Unfassbar viele schlechte Abschlüsse aus der Distanz, die dann im Riegel verschwanden, aus den Innenverteidigern und den Sechsern.
Ja, dazu von den 14 waren, nur um es zu unterstreichen, waren 10 auch von außerhalb des 16ers. Also so wie du sogar sagst.
Offensiv war Hertha nicht sichtbar. 5 Schüsse haben sie insgesamt abgegeben, 3 davon aufs Tor, allesamt harmlos. Also da war weder Druck noch Präzision dahinter. Und in der zweiten Hälfte kam man erst nach der 86. Minute wieder zum Torschuss, da hat man noch 2-mal einen Ball auf den Kasten bekommen. Von daher, also Glückwunsch, keins kassiert, Punkt mitgenommen bei einer guten Mannschaft, aber Leverkusen wollte an dem Tag, glaube ich, auch nicht gewinnen. Kurz vor Schluss hat der eine Bender noch einen Riesen auf dem Fuß, beziehungsweise auf dem Kopf mit dem Kopfball. Das war es dann aber auch. Bezeichnend dafür, Kunja nicht eine Torschussbeteiligung. In der Partie Topwert, glaube ich, Darida mit 4 Stück.
Ja, Also für mich auch Darida, weil wir ja einen MIP küren müssen, / wollen. Der Herr Tana mit 4 Torschussbeteiligung und 65 Episodenbeteiligung, also da der meist involvierteste Spieler der Herr Tana an diesem Spieltag. Schon interessant, dass die Leverkusener eigentlich entgegen ihrer Effektivität in dem Spiel die Torchancen haben liegen lassen. Also wir hatten hier das 4. gegen das 5. effektivste Team der Liga vor dem Spiel, Leverkusen mit einer Conversion von 6,2, Hertha mit 6,7. Gut, wenn du nur 5 Mal aufs Tor schießt, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Tor natürlich sehr gering, aber die Leverkusener mit 14 Torschussversuchen oder Torschüssen ohne einen Treffer zeugt wirklich von einer nicht ganz so guten Abschlussstärke in diesem Spiel.
Von daher, also nicht mehr Applaus als nötig, da können wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen, um über ein echtes Crazy Game jetzt zu sprechen. Wechsel nach Köpenick. Erstmal aus deiner Warte heraus, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
Ich habe es nicht live gesehen, ich hatte es nur im Ticker verfolgt und habe mir dann natürlich die Highlights angeguckt. Natürlich erstmal, wenn du nach 6 Minuten 2-0 führst, natürlich absoluter Wahnsinn. Also da habe ich mir schon gedacht, was geht da ab? Wenn man sich anguckt, wie die Tore fallen, dann ist natürlich das erste Ding halt nach einem Freistoß, nach einem langen Ding, was da irgendwie nicht geklärt wird. Dann lässt der Hüter den Ball da prallen und Andrich schiebt ihn halt dankend ein. Das zweite Ding halt 11 Meter, ohne Diskussion. Kruse macht Nummer 17 von 18 in seiner Karriere. Das heißt, das waren ja 2 Tore, wo man jetzt nicht unbedingt diese spielerische Klasse der letzten Wochen hat aufblitzen lassen, die man sich irgendwie herausgespielt hat. Ich sag mal, da war ein bisschen Glück damit dabei, dass eben das erste Tor auch so fällt. Umso trauriger ist es natürlich, dass die sich das Ding haben aus der Hand nehmen lassen und dass die Frankfurter das Spiel da drehen konnten. Wäre jetzt auch eine Frage an mich gewesen, weil ich denke, du hast das Spiel dir nochmal angesehen, oder? Also woran hat's gelegen?
Woran hat es gelegen? Ich konnte es auch nicht live verfolgen, weil ich zweiter Assistent beim Plätzchenbacken war und das Pressingverhalten vom Sohn am Teig verfolgen konnte. Das war stark, auch die Rest-Teig-Verteidigung seinerseits. Um extra immer was abzustauben, war er erst à la Bonheur, hatte aber nebenher Inforadio laufen und der kam ja wirklich nicht hinterher mit dem Tore melden. Und selbst mein Vater, der da noch mit reingeguckt hatte, war verwirrt. Und tatsächlich, was du schon beschreibst, also Union wusste, glaube ich, am Anfang selbst nicht, wie schnell sie auf einmal zu Toren kam. Und Trapp vor allem in der ersten Hälfte irgendwie komplett Krach in den Händen gehabt. Da gab es einige Szenen. Union muss eigentlich auch zwingend das 3-0 machen. In der 14. Minute haben die eine Ecke. Avoni kommt dann im Nachlauf, kriegt den Ball im Strafraum 5 Meter vorm Tor und kriegt das Kunststück halt hin, praktisch ohne existenziellen Gegnerdruck Trapp anzuschießen aus der Distanz. Ich weiß nicht, ob Frankfurt dann immer noch zurückkommen würde. Ich hätte es ihnen zugetraut in dieser Partie. Aber das wäre dann nochmal umso doppelt so schwieriger geworden. Aber dieses Momentum hatte auch wirklich den Impuls dann auf die Frankfurter. Also erstens, Trapp hat sich dann in den Griff bekommen. Ja. Zweiter Punkt war, dass Frankfurt dann endlich, in Anführungsstrichen, aus Frankfurter Fansicht, anders angegriffen hat. Also Frankfurt hat sich vorher, neben dem Krach, den sie in der Defensive hatte, offensiv total im Zentrum aufgerieben. Die haben ab und zu mehr oder weniger nur mit langen Bällen agiert, worauf sich die Unioner Innenverteidigung besonders gefreut hat, plus die Sechser, die gesagt haben, ja, steigen wir hoch, köpfen wir weg. Und auf einmal zogen die Frankfurter, angetrieben natürlich durch Kostic, der auch wieder mit an Bord ist, über die Flügel an. Und da knallte es dann entsprechend auch für die Union-Verteidiger, weil im 1 gegen 1 waren sie nicht stark genug, wurden die Bälle in die Zwischenräume geschickt, fehlte auch das Tempo, als dann auch das Zweikampfmomentum. Und so fällt ja dann auch der Anschlusstreffer. In dem Fall würde ich echt Lute auch so aus der Schuld rausnehmen. Das ist so ein ganz unangenehmer Ball. Der kommt von Kamada, kommt der Ball von rechts schön scharf hinter die Linie, die Abwehrlinie gespielt. Und er wird länger und länger. Und das Problem ist, beide Innenverteidiger haben das Speed nicht, um den abzulaufen oder abzugrätschen. Und er ist noch zu weit vom Tor entfernt, dass Lute rauskommen müsste, um den aufzunehmen. Und dann fehlt ganz hinten auch Trimmel. Also dem fehlen dann auch 2 Meter. Und Silva ist halt abgezockt, der nimmt den nicht sofort, sondern läuft eben den einen Schritt noch weiter, dass der Winkel besser ist. Das, was wir bei Haaland letztens besprochen haben, was er jetzt gegen Köln hat, auch liegen lassen, weil er mal hätte nach rechts statt nach links ziehen müssen. Da machen die das. Der Ausgleich auch bitter in dem Sinne, ne? Weil vorangegangene Szene, die zum Foul, die zum Freistoß dann führt, ist nämlich auch wieder so. Der Ball wird in die Schnittstelle zwischen Außen- und Innenverteidiger geschickt. Ich glaube, Kostic ist es, der durchbricht, oder ein anderer Stürmer. Und dann ist Union wieder zu spät im Zweikampf drinne, foult, Freistoß. Und dass Silva den dann halt aufs Tor gelenkt bekommt, ist
absoluter Wahnsinn.
Das ist halt Silva-Modus.
Ja. Ne? Also erstmal muss man ja sagen, klassischer Kostic-Moment. Gleich mal wieder angemeldet, dass er mit dabei ist. War ja nicht die einzige Flanke, beziehungsweise Freistoßflanke in diesem Spiel. Ja. Also da sieht man auch den Wert fürs Flügelspiel der Frankfurter, wenn der mit dabei ist, schlägt er nicht umsonst auf die letzten Seasons gesehen auch die meisten Flanken aller Spieler. Und dass der dann natürlich, dass Silva den so mit dem Kopf nimmt gegen Trimmel da am Zweikampf, das Ding hinten auch noch an den Pfosten klatscht, ist natürlich auch ein Momentum, was du auf deiner Seite brauchst, aber hat gepasst.
Und langsam wird's auch echt bitter für Trimmel. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte Standard, wo er den Torschützen verteidigt und der wieder reinrutscht, ne? Also bei den meisten kann ich ihm noch nicht mal sowas Ähnliches wie Schuld oder Versagen assistieren, sondern man muss echt überlegen, nimmt er sich jetzt bald mal einen anderen oder die Zuteilung ändern, damit der Bann da gebrochen wird. Und dann gehen die halt in die Pause, wissen selber nicht, sag mal, haben wir es gerade versaut oder sind erst beide Mannschaften wirklich so ab der 20. Minute eingestiegen ins Spiel? Mit ihrer jeweiligen Performance, plus dass Union da schon zwei Tore auf der Anzeige hatte, ne? Und dann Seitenwechsel. Und dann ist für mich so ab der 60. Minute ein Bruch drin. Gefühlt waren die Unioner platt. Jedenfalls die komplette Offensivabteilung. Also, um das mal mit Zahlen zu unterstreichen. Kruse war der einzige Aktivposten in der Offensive nach der zweiten Halbzeit, wenn man sie ernst nehmen will. Also, 4 Torschussbeteiligung inklusive Traumtor in der Partie. Avonie, ja, also insgesamt hatte Kruse 7 Torschussbeteiligung, 4 davon in der zweiten Halbzeit. Ja. Dann Avonie, unser Stürmer, vorne drinne, 2 Torschüsse vor der Pause, danach 0. Ja. Eine Torschussbeteiligung in der zweiten Halbzeit noch. Nämlich, glaube sogar die zum Ausgleich oder zu einer Großchance nach der 85. Minute. Dann Becker ist rechts außen bei Union aufgelaufen, 2 Torschüsse vor der Pause, 1 danach, allerdings auch schon direkt unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Also nach der 50. Minute fand der nicht mehr statt, ja? Und ist es in der 74. oder so runtergegangen für Gogia. Und Becker hatte die meisten Torschüsse bei Union an dem Spieltag. Dann Ingwertsen, 0 Torschüsse in 90 Minuten, 2 Torschussbeteiligung, 1 davon pro Halbzeit und auch der war in puncto Performance ab der 60. abgemeldet, wenn es um die Offensive ging. Und wenn man dann sieht, im Kader stand auf der Bank kein klassischer Mittelstürmer, Poyanpalo ist halt verletzt, Teuchert stand nicht im Kader und sie hatten noch Tim Maszewski, einen Nachwuchsspieler, mit auf der Bank sitzen, der immer ein 1,84 ist. Also wo man überlegen müsste, bringt man nochmal einen größeren Spieler als Ersatz für Avonie, weil der, also das ist jetzt auch schon auffällig gewesen, der in Hoffenheim war das umso krasser zu sehen, eine unglaubliche Performance in der ersten Halbzeit abgeliefert, aber echt ab der 60. konntest du den nicht mehr gebrauchen. Der war einfach durch. Und ist jetzt kein Vorwurf an den Spieler. Union hat einen intensiven Spielstil, aber dann müsste man vielleicht auch früher wechseln, weil Gogia kam, wie gesagt, in der 74. Minute, das war's dann. Und dann erst in der 84. wechselte Union noch zweimal. Sie haben noch nicht mal die Fünfer voll ausgeschöpft, was die Wechseloptionen angeht. Und das ist für mich so die Frage, naja, hast du jetzt einen Sieg verschenkt? Hätte man vielleicht früher erzwingen müssen, weil genau zweimal in der Schlussphase fängt auf einmal Union nochmal mit was anderem an, ne? Anders zu spielen. Das ist einmal der Ausgleich. Da hat Trimmel mal keine Flanke aus dem Halbfeld irgendwo in den 16er geprügelt, sondern im zweiten Anlauf endlich mal das Anspiel wieder auf den 16er genommen, wo Kruse das Ding Volley in den Winkel jagt. Und die zweite ist auch über Trimmel und Gogia, die Doppelpass spielen. Endlich sieht Trimmel auch mal Gogia frei auf rechts außen, spielt ihn an, startet nach. Mit allem, was er noch hat, geht zur Grundlinie, kriegt den Ball, chippt zurück. Und dann kommt ein Kopfball von Bülter, der auch aufs Tor kommt. wenn man das dreimal öfter spielt, landet vielleicht auch einer drin. Von daher, meiner Sicht ein absolutes Crazy-Game-Spiel. Also, es hätte auch nicht verwundern müssen, wenn Frankfurt zum Beispiel noch ein 4-3 schießt oder so. Weil die haben auch alles abgerufen, machen auch das 3-2 genau auf die Variante. Die gehen wieder über außen, spielen den flachen Ball hinter die Kette in der Umschaltphase. Und da macht ein Bas Dost dann ein. Ähnlich wie damals schon im Hinspiel letztes Jahr in Altenfürth.
Genau, also man muss ja auch interessanterweise sagen, dass die Frankfurter auch so ein bisschen die Comeback-Könige der Liga sind. Das war jetzt insgesamt der sechste Rückstand in dieser Saison sogar. Nur Köln, Bielefeld und Schalke haben mehr, konnten davon aber viermal unentschieden bisher spielen, einen Sieg geholt. Ähnlich top bei Rückständen ist nur der VfB Stuttgart bei 5 Rückständen, einen Sieg und 3 Unentschieden geholt. Und auch letzte Saison war die SGE da schon hinter den Top-Teams das Team, was noch am häufigsten nach Rückstand gepunktet hat. Und interessanterweise gab es in dieser Saison 18 2-0 Führungen. Davon wurden 16 Spiele gewonnen und 2 Spiele wurden endet noch unentschieden. Und beide Spiele hat Frankfurt 2-0 zurückgelegen. Nämlich jetzt gegen Union und am 7. Spieltag gegen Stuttgart.
Wie gesagt, Charakter und Offensivkraft dieser Mannschaft existiert wirklich. Das kann man auch neidlos anerkennen. In meinen Augen ist einfach das Problem, die hätten spätestens letzte Saison, wenn nicht sogar ein Jahr vorher, schon aktiver ihre Innenverteidigung austauschen müssen. Also das ist immer noch die alte Gang, die da hinten rumläuft. Ich glaube, das Durchschnittsalter der Innenverteidiger beträgt 33. Also selten mal ein sehr junger mit dabei. Und der Generationenwechsel ist da auf jeden Fall verpennt worden. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass sie so oft erstmal zurückliegen und sich dann zurückkämpfen können. Oder müssen, besser gesagt. Aber gut. Also, wie gesagt, MIP, wenig überraschend an diesem Spieltag. Max Kruse,
ja.
7 Torschussbeteiligung. Selber hat er, glaube ich, 3-mal aufs Tor geschossen. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Da noch auch wieder gleich 2 draus zu machen. Da sind wir Thema Effizienz wieder unterwegs. Und lass uns doch damit fließend zum Derby übergehen. Denn wir lassen heute aus verständlichen Gründen den Clubcheck weg und wollen unseren Fokus aufs Derby legen. Hast du ein Grundgefühl für die Partie?
Also wenn man sich so ein bisschen die Stats anguckt, dann geht mein Grundgefühl schon in Richtung Union. Gerade wenn man sich mal so ein bisschen die Heim-Stats der Herr Thaner anschaut in dieser Saison. Interessant, was ich vorab nochmal sagen wollte, ist, auch letzte Saison gab es die Partie am 10. Spieltag, nur unter denkbar anderen Vorzeichen. Also die Unioner damals mit 7 Punkten auf Platz 15, dieses Jahr mit 16 Punkten auf Platz 6 und die Hertaner letztes Jahr mit 11 Punkten, dieses Jahr mit 8 Punkten gehen die hier ins Spiel. Und die Hertaner sind in diesem Jahr halt das Team, was die meisten Gegentore zu Hause bekommt, nämlich 11 Stück. Das ist, also da sind sie wirklich Ligaspitze und auch noch kein Heimspiel gewonnen. Also 4 Spiele, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen und die Unioner auswärts mit 2 Siegen und 2 Unentschieden haben jetzt den Großteil ihrer Tore tatsächlich eher zu Hause geschossen. Gab ja auch da den einen 4-0 und Sieg und 5-0 Sieg gegen Mainz und Bielefeld, da haben sie natürlich ordentlich Buden gesammelt. Aber insgesamt, auch wenn wir uns die Conversion der beiden Teams angucken, insgesamt die Hertaner ja auf Platz 4 mit einer Conversion von 7,0. Setzt man den Filter aber mal auf Heimspiele, dann klettern sie fast nach ganz unten. 13,8 zu Hause, Platz 17. Währenddessen die Unioner insgesamt auf Platz 2 sind mit 5,6 und als Auswärtsteam immer noch auf Platz 5 mit 6,6. Und wenn man das alles und auch das Momentum so ein bisschen beachtet, dann geht für mich die Tendenz klar Richtung Union und dass wir jetzt beim insgesamt 3. Derby in der Bundesliga so die Vorzeichen haben, dass Union hier als klarer Favorit reingeht, ist wirklich bemerkenswert.
Absolut. Also Ich habe echt Bock auf die Partie. Also ich freue mich wirklich auf Freitagabend, ne? Also das triste Olympiastadion ist dann wenigstens unter Flutlicht getaucht, statt so einer langweiligen Nachmittagspartie in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass das eine richtige Schweinepartie wird. Also die letzten beiden Partien, also das Hinspiel in der Alten Försterei, das war schon echtes Gewürge, weil sich beide Mannschaften vor allem, also Union hat Hertha jegliche Offensivoption genommen durch ihr Pressing. Sie hatten 5 unglaublich stürmische Minuten zu Beginn, wo eigentlich das 1-0 schon fallen muss. Und danach haben sie den Riegel vor jede Offensivaktion der Herthaner geschoben und das Ding eben bis kurz vor Schluss kontrolliert und dann den Lohn per Elfmeter eingefahren. Dann Rückspiel im Olympiastadion war die erste Halbzeit auch eine unglaubliche Gewürge, bloß dass Union deutlich unsicherer auftrat. Und dann brachen alle Dämme in der zweiten Halbzeit und Hertha hat da sauber die Dinger eingehauen. Dieses Mal frage ich mich, ob eben genau Hertha, also diese Rollenverteilung dann stattfindet noch, ne? Presst Union Hertha wieder in die Harmlosigkeit? Oder kommt es eher dazu, dass Hertha die Unioner neutralisiert? Sagt, hört zu, ihr bekommt keinen Zugriff aufs Spiel. Also Köln hat es jetzt einmal mustergültig vorgemacht, wie man Kruse fast abmelden kann, indem man ihn in eine dreckige Mann-gegen-Mann-Verteidigung zieht und ihn wirklich bei jeder Anspielstation schon vorher auf den Socken steht, dass der keinen Zugriff auf die Partie bekommt. Was ihrem Spielstil passen würde, weil sie damit weiterhin im Zentrum rumagieren könnten und maximal Kruse mit einer Ein-Mann-Abteilung immer bis zur Grundlinie, bis zur Mittellinie verfolgen und meinetwegen darf er sich dann in die eigene Hälfte fallen lassen. Und dann, weil das eben so eine zähe Partie wird, wird sie, glaube ich, auch nicht schnell sein. Also ich glaube, es wird nicht so ein die Linie hoch und runter gerenne wie gegen Frankfurt sein. Und da ist hier die Frage, was machst du als Trainer? Stellst du dann extra schnelle, also stellst eine schnelle Formation auf, die sagt, die wenigen Räume, die wir haben, die gehen wir mit einem Highspeed-Tempo an. Das war bei Union jetzt gegen Frankfurt, da stand schon meiner Meinung nach mit Becker erstens die schnellste Personalie auf rechts außen, hat aber bis auf 3 eigene Torschüsse eben auch nichts gebracht. Und das in 75 Minuten. Ob du dann sagst, setzt du auf Spielstärke, auch auf den Außenpositionen, also bringst Gogia zum Beispiel, der spielstärker am Ball ist, aber eben nicht ganz dieses Top-Speed-Level hat, schickst ihn aber eben in die Räume rein, die Hertha meiner Meinung nach wieder vernachlässigen wird auf Außen, um daraus hinter die Grundlinie zu kommen und da Avoni auch mal entweder anzuschießen oder zumindest in Schussposition zu bringen. Weil, also ich glaube, wir kommen ja nachher noch zu den Ergebnistipps, dass es kein Spektakel wird. Die Stimmung wird in den Mannschaften richtig kochen, weil die Unioner wollen unbedingt das Ding aus dem Vorjahr wettmachen. Hertha weiß, wenn sie das Spiel gewinnen, dann ist auch die Stimmung im Club wieder besser, auch viele Misserfolge der Hinrunde bisher dann wettgemacht und können dann wirklich die Spielzeit starten. Wenn sie jetzt noch richtig auf den Deckel bekommen gegen Union, dann brennt aber wirklich der Baum. Und das war auch in den Spielen im Vorjahr, dass Union deutlich mehr den Ball in der Partie hatte, als es für ihren Schnitt normal war. Ich glaube, im Hinspiel waren sie, normalerweise hatten sie letzte Saison im Schnitt 16 Minuten den Ball, im Derby am 10. Spieltag 21 Minuten und im zweiten Partie ebenfalls klar über ihrem Schnitt. Und da ist die Frage, finden sie eine spielerische Lösung, die nicht immer zwingend Max Kruse heißt? Und die habe ich weder gegen Frankfurt ernsthaft gesehen, noch gegen Köln. Da war es noch brisanter. Daher vermute ich, gibt es schön von einem Sechser eine Mannbeobachtung 90 Minuten lang. Und dann endet diese Partie. Da gebe ich jetzt schon meinen Tipp ab. 1-1.
Sehr gut. Da haben wir schon den ersten Tipp des Spieltages. Also ich gehe von einem 1-0-Sieg der Unioner aus. Glaube aber ähnlich wie du, dass es eine ziemlich raue Partie und wenig Torraumszenen geben wird, wenn die Hertaner Kruse wirklich schaffen abzumelden. Gleiches gilt natürlich für Union mit Kunja. Wenn Kunja eben nicht performt, dann wie jetzt am Spieltag gegen Leverkusen bleiben halt Punkte liegen und gibt auch wenig Torabschlussszenen. Das heißt, das sind die beiden Schlüsselspieler auch in ihren Teams, wenn man sich die Stats insgesamt anguckt. sind sie da fast gleich auf. Kunja sogar noch an mehr Torschüssen beteiligt, nämlich 52%. Kruse bisher an 33%. Also Kruse da eher auch die Akzente wirklich in der Offensive gelegt. 4 Torbeteiligungen mehr als Kunja. Aber Kunja eben auch mit fast 500 Episodenbeteiligung. 16% beteiligt. Kruse liegt da bei 284. Also da auch nochmal so ein bisschen die Rollen der beiden innerhalb des Teams werden da deutlich. Und wie in jedem anderen Spiel in dieser Saison wird es auf die beiden ankommen.
Ja. Plus vielleicht irgendeinen radikalen Torhüterfehler. Also Schwolo hat da ja ein paar schon im Petto gehabt, Blute bisher in meinen Augen weitestgehend fehlerfrei. Da könnten Standard einen ganz miesen Ausgleich herbeileiten. Aber lassen wir uns überraschen am Abend. Ich, wie gesagt, die Finger sind kribbelig. Ich freue mich auch richtig drauf. Aber ich glaube, ich brauche vielleicht 2 Bier mehr, damit das Spiel auch schön ist. Kommen wir dementsprechend zum Tippspiel.
Das Read the Game Tippspiel.
Wir fangen mal an. Wir haben es ja jetzt beide schon genannt. Hertha gegen Union. 1-1 sagst du, ja? Ich sag 1-0 für die Unioner und die Maschine sagt ebenfalls 1-1.
So, die zweite Highlight-Partie des 10. Spieltags, Bielefeld gegen Mainz.
Puh, die Simulation sagt 2-2. Ich sag 1-1.
2-1 würde ich tippen. Ja? Köln gegen Wolfsburg.
1-1 sagt die Maschine, ich sag 2-1 für Wolfsburg.
Ich würde 0-1 für Wolfsburg, 1-0 für Wolfsburg sagen. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Da steht das nächste 3-3 im Raum.
Ich sag 2-2 tatsächlich. Maschine sagt 2-1 für Dortmund.
Ich sag 1-3 Auswärtssieg. Freiburg gegen Gladbach.
Maschine sagt 1-2. Ich sag 1-3.
1-1. Bayern gegen Leipzig. Das Schmankerl um 18.30 Uhr.
Genau. Die Maschine sagt 4-1. Die Maschine kennt aber auch die Personalsituation nicht. Von daher würde ich mal ein bisschen...
Der Gerät.
Ja, von daher würde ich das mal ein bisschen geringer ansetzen. Ich bin bei einem 2-0 für die Bayern.
Kriegen die wieder einen Bayern-Bus? Nee, 0-0 die Partie.
0-0. So wie letzte Saison.
Ja. Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart.
Maschine sagt 2-2. Ich sag 2-1 für Werder.
Ich sag 2-2. Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen.
Die Maschine sagt 1-1 und ich sag jetzt, das wird der erste Sieg der Schalker. 2-1 Heimsieg.
Jetzt bist du ein Fuchs. Da muss ich konsequent 1-3 sagen. So, zum Abschluss. Hoffenheim gegen Augsburg.
3-1 sagt die Maschine. Ich sag 2-1 für Hoffenheim.
Ich sag 1-1. Dann... Deckel drauf auf diese Folge. Wir danken fürs Zuhören, hören uns nach dem Derby wieder und werden uns völlig überraschend da ein bisschen detailreicher dann zu äußern. Wie denn die Partie lief, unabhängig vom Ergebnis, wollen wir uns alle Highlights natürlich nochmal vor Augen führen und euch präsentieren. Haben dabei natürlich aber trotzdem den Blick auch auf den restlichen Spieltag. Nochmals, wir sagen danke fürs Zuhören, habt Spaß am Fußball und bis zum nächsten Mal.
Dem ist nichts hinzuzufügen meinerseits. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Read the Game, der Podcast.